Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nicht spoilern. Aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z vor und heute ist der Buchstabe V dran und ein Zufallsgenerator hat dafür das Land Vietnam ausgespuckt. Und Shaki, du hast Fakten. Wie immer, sehr schön, hau raus.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Also, liebe Sina, stell dir vor, du läufst nachts durch die engen Straßen von Ho Chi Minh-Stadt. Die Stadt ist laut, voller Motorengeräusche, Lichter und Menschen. Doch plötzlich stößt du auf eine stille, abgedunkelte Villa. Von außen wirkt sie prachtvoll, kolonial, doch die Atmosphäre ist schwer, fast bedrückend. Das ist die Villa des Geschäftsmannes Hua Bon Hoa, einst einer der reichsten Männer Vietnams. Doch hinter den prunkvollen Mauern verbirgt sich eine düstere Legende. Man erzählt, seine Tochter sei schwer krank gewesen und wurde in den Gemächern des Hauses abgeschottet. Eines Tages verschwand sie spurlos. Offiziell hieß es, sie sei gestorben und bestattet worden. Aber als das Grab später geöffnet wurde, war der Sarg leer. Seitdem berichten Menschen von einer jungen Frau in weißem Kleid, die in den Gängen dieser Villa umherwandelt. Manche schwören, sie hätten sie nachts an den Fenstern stehen sehen. Stumm, unbeweglich und mit starrem Blick. Andere wiederum erzählen, dass man Schritte hört, Türen sich von selbst schließen und ein kalter Luftzug durch die Räume zieht, auch wenn alles verschlossen ist. Die Villa wurde später zu einem Kunstmuseum. Doch die Besucher kommen nicht nur wegen der Gemälde. Viele betreten das Haus in der Hoffnung, einen Blick auf die geisterhafte Tochter zu erhaschen.
Was ist es denn immer mit den die Frau in Weiß?
Ja, ich dachte es mir auch.
Oder die Legende gibt es ja, glaube ich, in allen Ländern.
Diese Schlafgauen, was die immer... Ja, Nachthemden. Die waren ja früher weiß, ich verstehe schon, aber...
Ja.
Come on, aber echt, ist immer so, die Frau in Weiß?
Es ist schon so ein Klassiker, ja. Aber manchmal sind es nicht nur einzelne Villen oder Häuser, die ein Geheimnis tragen, sondern ganze Berge. Etwa 800 Kilometer nördlich von Ho Chi Minh-Stadt bei Da Nang, spreche das sicher alles extrem falsch aus, bitte verzeiht mir, erheben sich die berühmten Marble Mountains, die Marmorberge. Fünf massive Felsen, benannt nach den Elementen Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde. Sie wirken friedlich, fast magisch. Buddhistische Pagoden schmiegen sich an die Hänge. In den Höhlen stehen Statuen und Altäre. Kerzen flackern im Halbdunkel. Doch wer tiefer in das Gestein eindringt, entdeckt ein zweites Gesicht dieser Berge. Während des Vietnamkrieges nutzten die Viet Cong die Höhlen und Tunnel der Marble Mountains als geheime Operationsbasis. Und die Viet Cong waren die kommunistischen Kämpfer im Südvietnam während des Vietnamkrieges. Es heißt, dass sich nur wenige hundert Meter entfernt ein amerikanisches Lazarett befand und die Soldaten keine Ahnung hatten, dass sie direkt unter ihren Füßen die Tunnel der Feinde verliefen. Heute kann man diese Höhlen besichtigen. Touristen klettern Stufen hinauf, betrachten die Buddha-Statuen und genießen den Ausblick. Aber wer die Stille zulässt, spürt sie. Eine unsichtbare Schwere, die von den Mauern der Tunnel ausgeht. Manche berichten von Stimmen im Dunkeln und plötzliche Schatten oder von einer eisigen Kälte mitten in der Tropenhitze. Und ich habe dir da ein Foto mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst.
Oh, wow. Wow, sieht cool das ist ja aus, riesig.
Oder? Ja.
Die sind ja voll hoch, diese Gemäuer.
Mhm. Also, Hut ab, dass die das... Also, ich dachte mir dann, dass das sicher schon Höhlen davor gewesen sind. Und die dann die halt vielleicht
so
miteinander verbunden haben oder so.
Aber trotzdem genau viel zum Graben.
Ja, schon.
Also, ich glaube, ich wäre nicht so ein Fan gewesen, das zu graben. Ich glaube, das ist viel.
Boah, ich finde ja auch diese, diese Menschen, die da, wie nennt man das? Cave Diving, nennt man das so?
Nein, sorry, das sind Psychopathen.
Durch diese ganz engen Dinge. Also da bekomme ich allein, wenn ich schon dran denke, Schweißausbrüche.
Mir wird das ab und zu auf meine For You-Page ausgespielt und ich werde nervös, wenn ich mir das ansehe, weil die stecken eigentlich schon fest und dann rücken sie so Zentimeter für Zentimeter dahin.
Ich finde es auch ganz schlimm.
Ich muss dich ganz ehrlich fragen, wenn du sowas liest wie irgendwas mit die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft, denkst du da nicht auch immer sofort an Avatar?
Ja, klar. Logisch.
Ich kann da gar nicht mehr anders denken.
Ja, ich hatte das sofort, aber ich habe immer diesen Zeichentrick-Avatar im Kopf.
Ja, klar. Feuer, ja. Erde, Wasser, Luft.
Und ich habe auch
vor langer Zeit
dieses Intro so richtig im Kopf, wie er dann da auf diesen Felsen steht. Und
ja. Gut, dann bin ich nicht allein. Wir teilen den Wahnsinn, das ist nett.
Ja.
Dicke, danke für die Fakten.
Ja, gerne.
Dann starten wir in unseren Fall. Kill around the world. Shaki, wieder so für den Anfang, wie wir es immer machen. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wenn du jemanden ermorden würdest, wie würdest du das machen?
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
Also der Grund ist ganz egal. Der Grund, warum du diesen Menschen ermordest, ist egal. Ich frage mich nur, wie.
Also wie ich den ermorde oder wie ich ihn danach verschwinden lasse?
Nein, tatsächlich ermorden. Was ist deine Methode?
Boah, also ich finde, es kommt schon drauf an, warum ich es mache. Wäre ich jetzt sehr, sehr wütend auf die Person und würde es sozusagen aus dem Affekt machen, dann, keine Ahnung, mit einem Hammer oder so. Ich weiß es nicht.
Aber Hammer? Wow.
Ja, ich denke mir, wenn man dann so richtig wütend ist, dann nimmt man sich irgendwie das Erstbeste, oder? Und, aber, okay, wenn ich es jetzt planen würde, oh Gott, das ist ganz so falsch, über was wir da sprechen. Aber rein hypothetisch, würde ich es planen, dann würde ich, glaube ich, echt so ganz klassisch zu, in Anführungszeichen, der Waffen der Frau greifen und denjenigen vergiften oder mit einer Spritze Luft in die Vene spritzen und eine Embolie auslösen oder sowas in die Richtung.
Shaki, du wärmst gerade mein Herz. Ich bin gerade so froh, dass du das sagst. Denn ich heiße dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen zur Zyanid-Hexe von Vietnam.
Oh, wow. Okay.
Und wie du schon richtig sagst, es ist die Waffe der Frau und darum geht's heute auch. Wir sind in Ho Chi Minh-Stadt, Dezember 1956. In einfachen Verhältnissen kommt ein Mädchen zur Welt, das Jahrzehnte später als Zyanid-Hexe in die Kriminalgeschichte Vietnams eingehen wird. Le Than Van wird als zweites von 8 Kindern geboren. Ihr Vater arbeitet als Kanalarbeiter, die Mutter als Hebamme. Als ihr älterer Bruder jung stirbt, wächst Van praktisch als älteste der 7 verbleibenden Geschwistern auf. Schon früh zeigt sie eine ungewöhnliche Kälte, rebellische Persönlichkeit. Sie gerät ständig in Streit mit der Familie und quält sogar die Haustiere. Im Teenageralter wird Van als unberechenbar und eigensinnig beschrieben, erste dunkle Vorzeichen eines Charakters, der später von nichts zurückschrecken wird. Trotz dieser schwierigen Jugend besucht Lee Tan Wan die Schule bis zur 12. Klasse, bricht diese jedoch vor dem Abschluss ab. 1975, im Jahr des Ende des Vietnamkrieges, schreibt sie sich an einer militärischen Zahnmedizinschule ein, was auf einen Neuanfang hoffen lässt. Doch bald darauf gerät die 19-Jährige erneut auf Abwege. Bei dem Versuch, illegal die Landesgrenze zu überschreiten, wird sie erwischt. Man verurteilt sie zu 16 Monaten in einem Umerziehungslager. Eine einschneidende Erfahrung. Nach ihrer Entlassung schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch, ehe sie erneut auffällig wird. Im Dezember 1979 wird sie in Saigons 10. Distrikt verhaftet, weil sie sich als Armeehauptmann ausgegeben hat. Dafür muss sie wieder für einige Monate ins Gefängnis.
Da muss ich sofort an Mulan denken.
Ja,
oder?
Ich habe auch dran gedacht, aber Mulan ist eine Heldin und
Die
jetzt nicht. Die junge Frau scheint nur Gefallen an Betrügereien gefunden zu haben. Im März 1990 folgt die nächste Verhaftung, diesmal wegen Urkundenfälschung und Diebstahl. Sie landet abermals hinter Gittern, diesmal für 18 Monate. Nach dieser Haft versucht Lee Tan Wan offenbar erneut ein bürgerliches Leben zu führen. Sie findet Anfang der 1990er Jahre eine Anstellung als Haushälterin bei der wohlhabenden Familie Chung in Ho Chi Minh Stadt. Doch am 24. Oktober 1992 kommt es zu einem folgenschweren Vorfall. Wan kocht der Familie eine Hühnernudelsuppe oder Nudelgericht. Kurz darauf müssen alle Familienmitglieder mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus und Frau Biu Chung, die Hausherrin, stirbt wenig später. Der Verdacht fällt sofort auf die Betreuerin Wan. Hatte sie etwa absichtlich Gift ins Essen gemischt? Eine Autopsie bestätigt eine tödliche Intoxikation bei Frau Chung. Es reicht jedoch nicht, um Wan des Mordes zu überführen. Mangels Beweisen kommt sie mit einer Betrugsstrafe davon und wird zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Dieser Vorfall, der Tod ihrer Arbeitgeberin, ist ein verstörender Vorbote dessen, wozu Lee Tan Wan fähig ist. Wan jedoch zeigt keine Reue. Im Gegenteil, ihre kriminelle Energie wächst und findet bald weitaus mörderischere Bahnen. Wir springen jetzt ein bisschen zurück. Und zwar um ungefähr 8 Jahre, weil die Frau Chung war vermutlich nicht ihr erstes Opfer. Noch bevor Lee Tan Wan zur Serienmörderin wird, häufen sich in ihrem persönlichen Umfeld tragische Todesfälle. Im Jahr 1984 heiratet sie ihren ersten Ehemann, Nguyen Quang Me, mit dem sie 2 Kinder bekommt. Doch das Familienglück währt nur 5 Jahre. 1989 stirbt Nguyen Quang Me unter ungeklärten Umständen. 2 Jahre später, 1991, geht Wan erneut eine Ehe ein mit Lee Wan Min. Aber auch dieses Glück ist nur von kurzer Dauer. Bereits 1992, also bevor Frau Chung verstirbt, verstirbt Lee Wan Min plötzlich im Nguyen Tri Puong Krankenhaus. 2 Ehemänner innerhalb weniger Jahre zu verlieren, erscheint mehr als nur ein unglücklicher Zufall. Später werden Ermittler den Verdacht äußern, dass Wan auch hier ihre Hände im Spiel hatte. Die Polizei prüft rückblickend, ob sie ihren zweiten Mann, einen Geschäftsmann, vergiftet haben könnte. Bewiesen ist dies jedoch nie. Fest steht, Lee Tan Wan ist Anfang der 90er Jahre zweifache Witwe und alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Diese tragischen Verluste in ihrem Umfeld markieren den düsteren Auftakt zu Wans weiterer Lebensgeschichte. Gut, wir springen jetzt wieder vor. Sie war bei der Familie zu Hause. Sie hat die Mutter umgebracht. Und nach Verbüßung der 4-jährigen Haftstrafe wegen des Chung-Familienvorfalls kommt Lee Tan Wan Mitte 1997 aus dem Gefängnis frei. Sie ist nun Anfang 40, hat ein Vorstrafenregister und einen Hang zum Betrug. Und bald wird sie ihren gefährlichsten Komplizen kennenlernen. Noch 1997 nimmt Wan eine Stelle im Militärkrankenhaus 7A in Ho Chi Minh Stadt an. Dort begegnet sie Din Wan Kam, einem Besucher, der einen Verwandten im Hospital besucht. Wan, gewieft und charismatisch, gibt sich ihm gegenüber als wohlhabende, bestausgebildete Zahnärztin aus. Sie prahlt, sie habe in Deutschland studiert und beherrscht 7 Sprachen. Der imponierte Kam, dessen Familie ein Zahnarzt, so eine Zahnarztpraxis betreibt, bietet ihr prompt einen Job in der familieneigenen Zahnklinik in Long Khan an. Lädt an Wan wittert eine Chance und willigt ein. In Long Khan beginnt für Wan ein neuer Lebensabschnitt. Sie lernt einen jungen Mitarbeiter der Klinik kennen, Diu Dang Quang. Trotz eines Altersunterschieds von fast 20 Jahren, also Wan ist Mitte 40 und Quan Anfang 20, werden die beiden ein Paar und heiraten kurz darauf. Quang ist fasziniert von der dominanten, weltgewandten Frau. Was er vielleicht nicht ahnt, er wird bald zu ihrem Helfer auf einem Pfad aus Betrug und Tod. Die Zahnklinik läuft dabei schlecht und Quang droht seine Anstellung zu verlieren. Kams betagte Mutter, also Kam ist der Geschäftsführer, der sie auch eingestellt hat, und dessen Mutter, Frau Wo Ti Lü, hält Quang für unfähig und droht ihren Sohn, ihn zu entlassen. Le Dan Wan spürt, dass ihre neue finanzielle Basis in Gefahr ist. Sie beschließt, drastische Maßnahmen zu ergreifen und schreckt dabei selbst vor Mord nicht zurück. Long Khan, 3. Januar 1998. Während Din Wan Kam außer Haus ist, also der Chef, setzt Le Dan Wan ihren finsteren Plan in die Tat um. Sie mischt einen heimtückischen Cocktail, ein Glas Zitronenlimonade versetzt mit Cyanid. Dieses tödliche Getränk bietet sie der 74-jährigen Wo Ti Lü an, Quangs Arbeitgeberin, die seinen Rauswurf forciert hatte. Nichts ahnend trinkt Frau Lü die Limonade. Nur wenig später bricht sie zusammen. In Panik, gespielt oder echt, eilen Wan und Quang mit der Kollabierten ins Krankenhaus. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Wo Ti Lü stirbt innerhalb von nur 30 Minuten qualvoll an den Folgen des Gifts. Auf der Rückfahrt vom Hospital zeigt Le Dan Wan dann ihr wahres Gesicht. Sie durchwühlt die Habseligkeiten der Toten und stiehlt rund 900.000 Dong, das sind ungefähr 60 US-Dollar, aus dem Besitz von Frau Lü. Der perfide Plan ist aufgegangen, Quangs Kündigung ist abgewendet und Wan hat ihre Taschen gefüllt. Für die Außenwelt sieht es aus, als sei sie eine besorgte Angehörige, die verzweifelt Hilfe gesucht hat. Nur 5 Monate später schlägt Wan erneut zu. Am 2. Juni 1998 nimmt sie sich Quat Kam Min ins Visier, einen Sicherheitsmann der Tien Pu-Firma in Ho Chi Minh Stadt. Min hat Wan gegen eine monatliche Gebühr von 500.000 Dong eine kleine Zahnkliniksfläche verpachtet. Doch anstatt die Miete zu zahlen, hat Wan anderes im Sinn. Sie lädt den Wachmann auf ein Getränk ein, Alkohol verfeinert mit Cyanid. Kurz darauf wird Min todkrank. Während er ins Bezirkskrankenhaus Tan Bin gebracht wird, nutzt Wan schamlos die Gelegenheit aus, sein Haus nach Wertsachen zu durchsuchen. Der 51-jährige Wachmann stirbt noch am selben Tag im Krankenhaus und Wan entwendet ihm ungefähr 900.000 Dong aus seinem Zuhause. 2 Todesopfer innerhalb eines Jahres. Beides Mal Gift, beides Mal persönlicher Vorteil für Le Dan Wan. Die Cyanidhexe perfektioniert ihre teuflische Masche. Im Juli 1998 trifft es die eigene Familie. Wan vergiftet ihre Schwiegermutter Hin Wan Din, die Mutter ihres jungen Ehemanns Quang. Unbemerkt mischt sie Cyanid in den Tee von Frau Din. Als die ältere Dame stirbt, inszeniert Wan sich wiederum als hilfsbereite Angehörige und streicht 2,8 Millionen Dong Erbe ein. Man fragt sich, war Quang in diesem Mord an seiner eigenen Mutter eingeweiht? Hat er weggesehen aus Loyalität oder Angst vor seiner dominanten Frau? Öffentlich wird Quang später beteuern, von all dem nichts gewusst zu haben. Dennoch, in diesem Sommer 1998 häufen sich um Le Dan Wan die Leichen und Quang bleibt an ihrer Seite. Würdest du irgendwann einmal misstrauisch werden, wenn ständig um deinen Mann jemand stirbt?
Ja, schon. Vor allem wundert mich das, ja, ich weiß nicht, wie das damals war in den 90ern. Da konnte man das wahrscheinlich auch nicht so nachweisen, woran die gestorben sind. Oder man dachte sich, es ist eine natürliche Todesursache. Ich weiß jetzt nicht, was für Auswirkungen Cyanid genau hat. Ob man da denken könnte, die hatten einen Herzinfarkt oder so. Aber
ich meine, das war jetzt die Schwiegermutter, also die ist schon etwas älter, gell? Ob ja, da dann tatsächlich noch eine Autopsie gemacht wird, ist halt die Frage.
Ja, Ja, aber halt trotzdem seltsam. Also sie, der Berg der Leichen häuft sich hinter ihr.
Und es geht noch weiter. Das nächste Opfer stammt wieder aus dem näheren Umfeld. Am 24. Februar 1999 bittet Wans angeheirateter Verwandter Levan Cham sie um Hilfe. Cham, ihr Schwager, hat sich den Finger gebrochen und weiß von Wans angeblich medizinischer Expertise als Zahnärztin. Vertrauensvoll lässt er sie eine Salbe auftragen. Wan nutzt die Gelegenheit und mischt dem ahnungslosen Mann Zyanid unter ein Medikament. Noch am selben Tag bricht Levan Cham mit schweren Vergiftungssymptomen zusammen und wird ins Chiatin-Krankenhaus eingeliefert. Er stirbt qualvoll am Abend desselben Tages. Der Tod des Schwagers bringt Wan jedoch kein großes Vermögen ein. Es scheint fast, als tötet sie hier aus reiner Beseitigungslust oder um mögliche Erben zu eliminieren. Später berichten wir...
Ich dachte mir jetzt auch gerade, was hatten die jetzt davon? Also so richtig... Ja, ich mag dich nicht, oder... Ciao.
Ganz so genau weiß ich es nicht, aber der kommt mit einem gebrochenen Finger und sieht sie das so als Opportunity to strike. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Das ist ungefähr so, wie man... Also ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man so aus Spaß sagt, wenn jemand so eine kleine Verletzung hat und dann so, oh, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt der andere aus Spaß so, ja, Notschlachten.
Das ist so was Tirolerisches. Das ist so was Tirolerisches, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, ob man das sonst auch so kennt, aber ja, bei uns sagt man das halt so aus Spaß, so ja, so in die Richtung, da kann nichts mehr helfen, da müssen wir dich notschlachten. So ungefähr kommt es mir vor.
Ja, aber sie sieht das offensichtlich wortwörtlich so.
Ja.
Später berichten vietnamesische Medien, dass Wans Opfer neben Fremden, aber auch Familienmitglieder oder wie Schwiegermutter und Schwager umfassten. Unmittelbar nach Chams Tod schlägt Wan erneut zu und zeigt eine beinahe unvorstellbare Skrupellosigkeit. Eine Bekannte, die 33-jährige Ho Thi Mong Dao, sucht Wans Rat in Gesundheitsfragen. Wan, die sich immer noch als kompetente Medizinerin ausgibt, bietet an, Dao in ihrer Praxis zu untersuchen. Unterwegs kehren die beiden Frauen an einem Straßenrestaurant für Nudelsuppe ein. Wenn Dao abgelenkt ist, streut Wan eine Dosis Zyanid in ihre Po-Nudelteller. Kurz nach dem Essen krampft Dao und bricht zusammen. Passanten eilen herbei und Wan nimmt erneut die besorgte Freundin. Dao wird ins Mat Tan Krankenhaus gebracht. Dank schneller Behandlung überlebt sie den Anschlag zunächst knapp. Doch Dao hat keine Ahnung, in wessen Obhut sie sich begibt. Da sie alleinstehend ist, vertraut man die noch schwache Patientin ihrer Freundin Le Tan Wan an. Ausgerechnet jene Frau, die sie vergiftet hat. In derselben Nacht pflegt Wan die erholungsbedürftige Dao scheinheilig zu Hause und setzt heimlich ein zweites Mal Zyanid ein. Dieses Mal gibt es kein Entkommen. Ho Thi Mong Dao stirbt noch in dieser Nacht. Zwei Giftanschläge an einem Tag auf dieselbe Person zeigen das unbändige Verlangen Wans, ihr Werk zu vollenden. Wenige Monate später, also Mitte 1999, sucht sich Le Tan Wan erneut ein Opfer aus reiner Habgier. Wo Hu Kim, einen wohlhabenden Geschäftsführer und Bekannten. Ihr Motiv ist hier konkret. Sie will sich sein Motorrad unter den Nagel reißen. Über die Einzelheiten dieses Mordes ist wenig bekannt. Vermutlich lud sie auch Kim unter einem Vorwand zum Essen oder Trinken ein. Fest steht, auch Wo Hu Kim trinkt oder isst etwas, das Wan mit Zyanid präpariert hat und stirbt an der Vergiftung.
Die weiß aber schon, dass man Ehemänner verlassen kann, sich scheiden lassen kann. Man kann sich ein Motorrad auch kaufen. Man kann es im schlimmsten Fall auch sogar stehlen. Also, ich weiß ja
nicht. Ja. Ich glaube, es wäre wirklich unauffälliger gewesen, wenn sie jetzt, weil das war ja nur ein Bekannter. Sie wäre ja wahrscheinlich nicht mal im engen Kreis der Verdächtigen gewesen.
Ja.
Wenn sie das Motorrad einfach gestohlen hätte.
Ja, für sie ist anscheinend die naheliegendste Lösung jedes Mal so, ich bring dich einfach um.
Ja, aber mir kommt vor, mit jedem, dem sie essen geht oder was trinken geht, den tötet sie.
Ja.
Wann eignet sich anschließend sein hochwertiges Motorrad an? Die Mordserie gewinnt an Fahrt und Letan Van ist nun bereits für mindestens 6 Tote verantwortlich. Darunter enge Verwandte, Freunde, Arbeitgeber und Fremde. Kein Zusammenhang zwischen den Fällen ist für die Behörden zu diesem Zeitpunkt erkennbar, denn die perfide Zyanid-Hexe agiert in Verborgenen und über verschiedene Provinzen hinweg. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, die sind immer in einem anderen Krankenhaus. Ich glaube, irgendwann wird es einer Krankenschwester nämlich auffallen, dass da ständig Leute mit Vergiftung dastehen und immer ist die gleiche Frau dabei. Und so ein technisches System und Netzwerk, wie es halt jetzt gibt, gab es halt damals noch nicht. Im Jahr 2000 setzt Letan Van ihre Mordserie ungebremst fort. Geschickt verändert sie ihr Umfeld und sogar ihre Identität, um nicht aufzufallen. Unter dem Aliasnamen Le Lu Lan nimmt sie sich eine Stelle bei Nguyen Tan Son an, einem wohlhabenden Mann in der kleinen Gemeinde Anlin, Provinz Binh Duong. Van arbeitet vermutlich als Hausangestellte und auch Pflegerin für den kränkelnden 51-jährigen Nguyen Tan Son. Am 14. April 2000 erleidet Son nach längerem Sichtum einen Zusammenbruch und verstirbt schließlich. Was zunächst wie ein natürlicher Tod nach Krankheit aussieht, entpuppt sich später als weiterer Giftmord. Letan Van hatte ihm vergiftete Reis-Vermicelli-Nudeln zubereitet. Im Anschluss erbt oder stiehlt sie vermutlich einen Teil von Sons Besitz. Ihr übliches Motiv. Ende Juni 2000 starben 2 weitere bekannte Wans unter mysteriösen Umständen. Nguyen Van Dong und Tran Thi Xin. Über Dong ist wenig bekannt. Xin hingegen war eine Frau in Vans Umfeld. Beide fallen, wie man später rekonstruiert, Zyanid zum Opfer. Interessant ist, was Van nach Xins Tod unternimmt. Sie schreibt einen handschriftlichen Brief an Xins Familie, in dem sie behauptet, Xin habe kürzlich ein Auto im Wert von 200 Millionen Dong, also rund 13.000 US-Dollar, bei ihr gekauft. Vermutlich will Van mit dieser Lüge Geld aus dem Nachlass der Toten beziehen oder ihr Verschwinden erklären. Diese Dreistigkeit, das Vorspiel von Geschäften mit dem Opfer, deutet darauf hin, wie eiskalt und berechnend Letan Van vorgeht. Doch Wans Glück, nicht erwischt zu werden, nähert sich dem Ende. Nach dem Tod von Nguyen Van Dong und Tran Thi Xin schöpfen die Behörden erstmals Verdacht. Die Polizei verbindet einige Punkte. In Wans Umfeld häufen sich Todesfälle und es gibt Ungereimtheiten bei den Finanzen der Verstorbenen. Im Sommer 2000 wird Letan Van erstmals festgenommen, unter dem Verdacht des Mordes und Raubes. Bei ihrer Verhaftung finden Polizisten in ihrer Handtasche 2,8 Gramm Zyanid. Also sie hat es auch immer dabei. So.
Ja, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, wer dich jetzt gerade nervt und wenn du loswerden willst.
Ich habe das auch immer in meiner Handtasche. Mein Make-up, ja. Lippenstift, Geldtasche und ein bisschen Zyanid. Endlich scheint die Mordserie gestoppt. Doch Letan Van, die gewiefte Betrügerin, hat Glück im Unglück. Die Ermittler können ihr die Morde vorerst nicht zweifelsfrei nachweisen. Zwar wird das sichergestellte Gift im Labor abgeglichen, doch die toxikologischen Analysen bringen zunächst keine exakte Übereinstimmung zwischen dem gefundenen Zyanid und Rückständen in den Opferorganen. Ohne diesen direkten Beweisstrang tun sich die Behörden schwer, eine Mordanklage aufrechtzuerhalten. Stattdessen lassen sie Van wegen kleinerer Betrugsdelikte, wie etwa Urkundenfälschung im Fall Xin, in Haft, während die Untersuchungen weiterlaufen. Letan Van bestreitet natürlich vehement jegliche Mordvorwürfe. Monate vergehen und die Beweislage bleibt unzureichend. Schließlich, am 15. Jänner 2001, wird Letan Van gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Die mutmaßliche Serienmörderin ist wieder auf freien Fuß und damit bereit, ihre tödliche Mission fortzuführen. Später wird man diese Phase als tragisch verpasste Chance der Justiz ansehen. Hätten die Forensiker schon damals stichhaltige Resultate erzielt, wären weitere Morde vielleicht verhindert worden. Kaum in Freiheit taucht Letan Van unter und macht gnadenlos weiter. Im März 2001 trifft sie zufällig einen alten Bekannten wieder, Nguyen Trung Chu, einen 44-jährigen ehemaligen Freund. Chu freut sich über das Wiedersehen und lädt Van auf einen Plausch in ein Café ein. Gemeinsam fahren sie mit seinem Motorroller zu einem Lokal, um Sojamilch zu trinken. Ist ein sehr beliebtes Getränk in Vietnam.
Okay.
Während Zu draußen an seinem Motorrad hantiert, schleicht sich Vans Gelegenheit ein. Sie schüttet unbemerkt eine Dosis Zyanid in Zus Glas voll Sojamilch. Nichts ahnend trinkt er das Gift. Etwa 15 Minuten später wird Nguyen Trung Tzu plötzlich blass und klagt über Übelkeit und Schwindel. Man alarmiert scheinheilig Passanten und man bringt Tzu ins nächste Krankenhaus. 5 Stunden ringt er mit dem Leben. Dann stirbt er. Offiziell wird ein Schlaganfall als Todesursache diagnostiziert, denn niemand vermutet zunächst ein Verbrechen. Für Le Danwan ist dies ideal. Erneut hat sie erfolgreich gemordet und wieder maskiert sie sich als hilfreiche Freundin. Noch am Sterbebett beginnt sie sich am Opfer zu bereichern. Sie stiehlt Nguyen Trung Tzus Handy und 74.000 Dong Bargeld. Sogar bei den Beerdigungskosten versucht sie zu betrügen. Sie übertreibt die Ausgaben, um Tzus Sohn Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch dieser durchschaut die Masche. Unverfroren versetzt Wan schließlich Tzus Motorroller für 2,8 Millionen Dong, um auch daraus Profit zu schlagen. Und ich weiß nicht, hat sie den Motorroller einfach behalten, nachdem er ins Krankenhaus geliefert worden ist? Oder warum hat sein Sohn nicht gesagt, hey, das ist nicht deiner?
Aber weißt du, was ich mir jetzt auch gerade noch gedacht habe? Die ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Weil, also wenn die jetzt hat schon, keine Ahnung, um die 20 Menschen da auf dem Gewissen hat, warum dann nicht mal jemand, der wirklich richtig Kohle hat? Also ich meine, ich will das ja nicht gutheißen, aber ich check's halt nicht. Weil das sind immer so schon relativ kleine Beträge und dann verhökert die da den Roller oder sonst halt irgendwas. Und ja. Weil das sind jetzt auch keine winzigen Beträge, aber ich verstehe dann ehrlich gesagt nicht, warum sie sich dann nicht mal jemanden sucht, der wirklich Asche hat. Also.
Ja, ich glaube halt, dass wenn es halt jemand ist, der was wirklich viel Kohle hat, dass da dann halt schon so mit Erbe und so wirklich geschaut wird. Und dass die das nicht so einfach nehmen kann, aber...
Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber ja, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es wirklich wegen des Geldes gemacht hat.
Ja, na eh, das ist ja eh auch, also finde ich jetzt auch fragwürdig. Wahrscheinlich.
Ich glaube, das
also,
war nur...
Zeitvertreib.
Ja, so ein bisschen. Ja. Und dann hat sie halt sich danach noch so das Geld genommen, was halt übrig war oder rumgelegen ist.
Und ich glaube, dass die das voll gefeiert hat, dass die dann zum Beispiel so die trauernde Freundin oder die trauernde Witwe oder so
ja. Danach
war.
Und auch die große Helferin, sie ist vor Ort, sie bringt die ins Krankenhaus, genau. Sich kümmert sich drum.
Genau, ja.
100 Pro.
So wirkt's.
Kurz darauf verlässt Wan fluchtartig Ho Chi Minh-Stadt und taucht in ländlicherer Umgebung unter, vermutlich um sich neuen Opfern zuzuwenden. In Thang Bom, einer Kleinstadt, gibt sie sich als Zahnärztin mit gefälschtem Diplom aus und versucht, Patienten oder Arbeitgeber zu gewinnen. Eine Frau namens Dao Ti Ko ist skeptisch gegenüber Wans Qualifikation und lässt sich nicht täuschen. Als Dao Ti Ko den Schwindel bemerkt oder Wan ihr Ziel nicht erreicht, greift Wan sofort zu ihrer ultimativen Waffe. Sie vergiftet die Frau kurzerhand mit Cyanid. Über Dao Ti Kos weiteres Schicksal schweigen die Quellen, doch es ist anzunehmen, dass sie das Gift nicht überlebt hat. Die Mordserie geht weiter. Juni bis August 2001, ein letztes tödliches Kapitel. Wan lernt den 34-jährigen Tran Van Khoi kennen, einen Mann mit einem neuen Motorrad. Immer diese Motorräder, ich weiß nicht.
Ja, die hatte offensichtlich auch ein Beuteschema.
Ja, schon.
Männer mit
She had a time. Vermutlich unter einem Vorwand bringt sie Van Khoi dazu, mit ihr Zeit zu verbringen und vergiftet ihn. Khoi verstirbt, sein Leichnam wird später so gut versteckt sein, dass er zunächst gar nicht gefunden wird. Van nimmt sich das Motorrad und macht sich sofort dran, ihre nächste Falle zu stellen. Mit Khois gestohlenem Gefährt und unter einem neuen falschen Namen, Lam An Dao, tritt sie an die Geschäftsfrau Viti Tan heran. Über die genauen Vorgehensweise ist nicht viel bekannt. Möglicherweise hat Wan Tan eine Mitfahrgelegenheit auf dem Motorrad angeboten oder sie geschäftlich getroffen. Sicher ist, dass auch Viti Tan von Wan vergiftet wird. Wan bringt die sterbende Frau eilig ins Krankenhaus, wieder einmal als scheinbar hilfsbereite Bekannte. Doch Tan überlebt nicht. Unmittelbar nach ihrem Tod übernimmt Le Tan Wan dreist deren Existenzgrundlage. Sie reißt Tans Bekleidungsgeschäft an sich und verkauft zudem ein Grundstück, das Tan gehört, für 40 Millionen Dong. Die Zyanid-Hexe hat sich nun in eine andere Person eingedrängt, Besitz und Identität ihrer Opfer ausgeschlachtet und erneut beträchtlich profitiert. Und ich bin mir da echt nicht so sicher, wie die Gesetzeslage zu der Zeit war, aber dass die einfach das Geschäft nehmen konnte. Ich glaube, da hat die wieder so Urkultenfälschung und so weiter betrieben, ehrlich gesagt.
Ja, weil einfach so kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, ich kann jetzt schlecht in ein Geschäft gehen und sagen, das ist jetzt meins.
Ja. Vielleicht hat die da ja bei den Behörden unterwegs auch noch mal aus dem Weg geräumt, weiß man ja nicht.
Das ist die Sache. Man weiß nicht, wie viele das hundertprozentig waren. Doch während Le Tan Wan ihre letzten grausamen Coups durchführt, sind die Behörden ihr mittlerweile dicht auf den Fersen. Die vietnamesische Polizei hat aus der ersten verbatzten Festnahme gelernt. Nach ihrer Entlassung auf Kaution 2001 beobachten Ermittler Wan im Stillen weiter. Sie verbinden inzwischen mehrere ungeklärte Todesfälle in verschiedenen Provinzen miteinander. Ein Novum, denn Serienmorde hat es in Vietnam bis dahin praktisch nie gegeben. Die Ermittler vermuten nun, dass Le Tan Wan hinter all diesen Fällen steckt. Allerdings hält sich Wan versteckt und lehnt es ab, zu polizeilichen Befragungen zu erscheinen. Um weiteren Schaden zu verhindern, greift die Polizei schließlich zu einem Trick. Sie erlässt einen Haftbefehl wegen illegalen Besitzes von Gift. Ein vergleichsweise geringes Delikt, doch ausreichend, um Wan einzusperren. Am 15. Oktober 2001 wird Le Tan Wan im Dorf Duc Liu erneut verhaftet. Diesmal ist es endgültig. Die mörderische Odyssee der Zyanid-Hexe findet ihr Ende. Nach Wans Festnahme 2001 nimmt die Polizei akribisch die Ermittlungen wieder auf. Anfang Juli 2002 schließen sich Chefermittler aus drei Provinzen zusammen, um die zahlreichen ungeklärten Todesfälle als einen großen Fall zu behandeln. Schnell bestätigt sich, überall, wo Le Tan Wan in den letzten Jahren gelebt oder gearbeitet hat, blieben Tote zurück. Nun gilt es, Beweise zu sichern und Le Tan Wans Verantwortung gerichtsfest zu machen. Ein zentraler Punkt ist die Rolle ihres Ehemanns Diu Dan Quang. Die Ermittler sind unsicher, ob Quang Mittäter war oder ahnungsloser Mitläufer. Am 14. August 2002 wird Quang schließlich verhaftet, nicht direkt wegen Mordes, sondern wegen Unterlassung der Anzeige einer schweren Straftat. Der Verdacht? Er wusste von mindestens einem Mord und schwieg. Quang beteuert seine Unschuld, doch die Behörden halten ihn zunächst fest. Sie erhoffen sich womöglich auch, dass er gegen seine Frau aussagt. Und ich konnte ehrlich gesagt nicht ganz so viel dazu finden, ob er immer mitgegangen ist mit ihr, zu diesen, wenn sie untergetaucht ist oder einen neuen Namen angenommen hat, oder ob er eigentlich in Ho Chi Minh blieb und sie trotzdem verheiratet waren. Das konnte ich so nicht finden. Währenddessen gestaltet sich die Vernehmung von Le Tan Wan schwierig. Die Serienmörderin zeigt sich unkooperativ und simuliert gesundheitliche Probleme, um Verhöre zu vermeiden. Ermittler berichten, Wan habe in der Haft plötzlich Schwächeanfälle und Übelkeit vorgetäuscht, vielleicht um Zeit zu schinden oder Mitleid zu erhaschen. Am 3. Januar 2003, über ein Jahr nach der Festnahme, setzen die Beamten eine Fallkonferenz an, um den Stand der Dinge auszuwerten. Die Beweislage ist noch immer herausfordernd. Einige Leichen, wie die von Tran Van Khoi, wurden noch nicht gefunden. Viele Zeugen sind verstorben oder verstreut und Wan weigert sich weiter standhaft zu kooperieren. Um endlich ein Geständnis zu erlangen, ändern die Ermittler ihre Taktik. Sie konfrontieren Le Tan Wan gezielt nur mit dem Mord an Va Thi Tan, einem der jüngsten Fälle, bei dem sie die meisten Indizien haben. Dies zeigt Wirkung. Nachdem man Wan in ein anderes Untersuchungsgefängnis verlegt, bröckelt ihre Fassade. Tatsächlich legt Le Tan Wan einen Monat später ein überraschendes Teilgeständnis ab. Zunächst räumt sie den Mord an Va Thi Tan ein, womöglich in der Hoffnung, mit einem Einzelgeständnis davonzukommen. Doch dann sprudelt es aus ihr heraus. Zum Erstaunen der Ermittler gibt sie nach und nach die Verantwortung für insgesamt 13 Morde zu. Jeder der von ihr vergifteten Personen, von Vo Thi Lü 1998 bis Va Thi Tan 2001, wird nun von Wan selbst benannt. Damit ist klar, die Serie umfasst mindestens 13 Todesopfer. Außerdem erwähnt sie weitere nicht tödliche Vergiftungsversuche und mysteriöse Todesfälle, die aber mangels Beweisen nicht mehr gesondert angeklagt werden können. Als man Letanwan fragt, woher sie das Cyanid überhaupt bezog, gibt sie unumwunden zu, es in einem Chemikalienladen im 10. Bezirk von Ho Chi Minh Stadt gekauft zu haben. Und als Ladenbesitzer, wenn die immer wieder kommt und neues Cyanid kauft, sollten bei mir da nicht irgendwann mal die Alarmglocken klingeln?
Kann man das für irgendwas anderes auch noch verwenden? Also für was verwendet man das jetzt normalerweise?
Also ich kenne Cyanid tatsächlich nur aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Soldaten diese Cyanidkapseln in der Brusttasche hatten.
Ja, die kenne ich auch, ja.
Aber vielleicht als Chemiker?
Vielleicht hat sie sich ja als Chemikerin ausgegeben. Ja, oder wenn der Besitzer ihr blöd gekommen ist und zu viele Fragen gestellt hat, dann hat sie den halt mit seinem eigenen Cyanid vergiftet.
Also davon steht jetzt nichts dabei.
Ich würde es ihr zutrauen.
Vielleicht war es dem Ladenbesitzer auch einfach scheißegal.
Ja. Wahrscheinlich.
Solange er nicht unter den Opfern ist, alles gut. You go, sis. Ja. Keine Ahnung. Das Geständnis ist ein Durchbruch. Endlich besitzen die Staatsanwälte genügend belastendes Material, um Anklage wegen vielfachen Mordes zu erheben. Die Dimensionen dieses Falls sind selbst für erfahrene vietnamesische Kriminalbeamte schockierend. 13 kaltblütige Morde innerhalb von nur 3 Jahren, begangen von einer einzelnen Frau. Quer über mehrere Provinzen hinweg, so etwas hat es in Vietnam bis dahin noch nie gegeben. Le Dan Van wird fortan als erste offizielle Serienmörderin des Landes bezeichnet. Die Presse stürzt sich auf jedes neue Aspekt. Besonders brisant, unter den Opfern befinden sich Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und ehemalige Arbeitgeber, sowie sogar Liebhaber und möglicherweise ihre eigenen Ehemänner. Wans Methode ist stets gleich. Sie reicht Essen oder Getränke, die mit Cyanid vergiftet sind. Danach begleitet sie die sterbenden Opfer scheinheilig ins Krankenhaus, um sich als Unbeteiligte darzustellen. In einigen Fällen manipuliert sie anschließend Dokumente, etwa gefälschte Testamente oder Kaufverträge, um an das Vermögen der Toten zu gelangen. Insgesamt ergaunert sie schätzungsweise 26.000 US-Dollar durch ihre Verbrechen. Eine enorme Summe in Vietnam zur damaligen Zeit. Diese Details sickern nun an die Öffentlichkeit und sorgen landesweit für Entsetzen und morbide Faszination. Am 25. August 2004 beginnt schließlich der Prozess gegen Le Tan Van vor dem Volksgericht der Provinz Binh Duong. Das Medieninteresse ist riesig. Es ist das erste Mal in der vietnamesischen Justizgeschichte, dass jemand für 13-fachen Mord angeklagt wird. Internationale Medien sprechen vom ersten Serienmörderprozess Vietnams. Entsprechend groß ist der Andrang im Gerichtssaal. Reporter, Zuschauer und sogar Angehörige der Opfer verfolgen gespannt die Verhandlung. Die Angeklagte Le Tan Van, 47 Jahre alt, erscheint äußerst gefasst. An ihrer Seite steht Diu Dan Quang, inzwischen 27, der ebenfalls mit angeklagt ist, als mutmaßlicher Helfer bei einigen der Verbrechen. Zum Auftakt des Prozesses zeigt sich Le Tan Van jedoch uneinsichtig und kämpferisch. Trotz ihres umfassenden Geständnisses während der Ermittlung erklärt sie nun vor Gericht, sie sei unschuldig. Sie behauptet, sie habe nichts mit den Todesfällen zu tun und sei nur zufällig stets in der Nähe gewesen, um den Opfern zu helfen und sie ins Krankenhaus zu bringen.
Ich glaube auch.
Ja. Oh nein, in 3 Jahren sterben 13 Menschen um mich. Hoppala. Ja. Passiert mir auch ständig. Ups. Ihre früheren Geständnisse seien unter Druck der Polizei entstanden. Diese Kehrtwende wirkt auf die Zuhörer absurd angesichts der erdrückenden Beweislage. Doch Van versucht offensichtlich, ihr Leben zu retten. Die Staatsanwaltschaft konfrontiert sie mit Details aus den Morden, den gefundenen Beweisen und den Aussagen von Zeugen. Etwa dem Laborfund, des beschlagnahmten Gifts und Vans eigene Briefe und Dokumente, die sie im Besitz ihrer Opfer vorlegte. Schon bald kommt es zu dramatischen Szenen im Gerichtssaal. Am 28. August 2004 bricht Le Tan Van während der Verhandlung plötzlich zusammen. Sanitäter eilen herbei, die Verhandlung wird unterbrochen. War es ein echter Ohnmachtsanfall oder eine weitere List? Zwei Tage später untersuchen Ärzte die Angeklagte und bescheinigen ihr eine unklare psychische Störung als Ursache für den Zusammenbruch. Einige vermuten, Vann habe den Kollaps vielleicht absichtlich herbeigeführt, um den Prozess zu verzögern oder Mitleid zu erheischen, genau wie sie zuvor Verhöre durch simulierte Übelkeit sabotierte. Doch das Verfahren wird fortgesetzt, sobald sie wieder verhandlungsfähig ist. Die Beweisaufnahme zieht sich über mehrere Tage. Viele Zeugen können nicht mehr aussagen, sie leben nicht mehr. Doch die Indizien, Vanns eigene frühere Aussage und die Tathergänge sprechen für sich. Die Staatsanwaltschaft fordert schließlich mit Nachdruck die Todesstrafe für Letan Vann, und zwar wegen Mordes, Raubes und des Besitzes von Gift in mehrfacher Ausführung. Für Diu Dang Quang, der laut Anklage an mindestens 2 Morden beteiligt war und Vann bei Raubzügen half, fordert die Anklage 21 bis 24 Jahre Haft. Angesichts von 13 Morden ein vergleichsweise mildes Strafmaß, was darauf hindeutet, dass Quangs direkte Beteiligung nur in wenigen Fällen nachweisbar ist. Am 31. August 2004 fällt das Volksgericht das Urteil. Schuldig in allen Anklagepunkten. Letan Vann wird zum Tode verurteilt. Ihr junger Ehemann und Komplize Quang erhält wegen Beihilfe zum Mord in einem Fall, dem Mord an Tran Van Khoi, eine Freiheitsstrafe von 21 Jahren. Das Urteil sorgt für Erleichterung bei den Angehörigen der Opfer und großes Medienecho. Doch Letan Vann gibt sich noch nicht geschlagen. Beide Verurteilten legen Berufung beim obersten Volksgericht ein. Vann argumentiert trotzig, das Urteil sei ungerecht, sie streitet weiterhin viele der Morde ab. Quang hingegen zeigt Reue und erbittet lediglich eine mildere Strafe. Am 1. Februar 2005 findet die Revisionsverhandlung statt. Dort gesteht Letan Vann, wohl auf Anraten ihrer Anwälte, einige Taten teilweise ein. Sie gibt nun zumindest den Besitz von Gift zu, sowie 2 Morde mit Raubmotiv. Die übrigen 11 Morde leugnet sie aber weiterhin vehement, doch ihre Taktik schlägt fehl. Das oberste Gericht bestätigt das Todesurteil wegen der Gesamtheit ihrer grausamen Verbrechen. Lediglich Quangs Strafe wird geringfügig reduziert, von 21 auf 17 Jahre Haft. Für Quang bedeutet dies die Hoffnung, irgendwann als freier Mann entlassen zu werden. Für Letan Vann hingegen rückt das unausweichliche Ende näher. Einen letzten juristischen Strohhalm versucht sie noch zu greifen. Sie stellt ein Gnadengesuch an den damaligen Staatspräsidenten Tran Duc Long. Doch dieser lehnt die Begnadigung umgehend ab. Das Schicksal der Zyanidhexe ist damit endgültig besiegelt. In den frühen Morgenstunden des 26. Oktober 2005 herrscht angespannte Stille auf dem Schießplatz des Gefängnisses von Tu Dao Mot. Letan Vann, 48 Jahre alt, wird aus ihrer Zelle geführt. Sie weiß, dass dies ihr letzter Gang sein wird. Ihre Hände sind gebunden, die Augen verbunden, doch Vann wehrt sich mit verzweifelter Wut. Laut dem späteren Bericht eines Offiziers flucht und kämpft die verurteilte Serienmörderin auf dem Weg zur Richtstätte mit den Wachen. Die Soldaten müssen sie praktisch tragen. Noch immer kann Letan Vann nicht fassen, dass all ihre Manipulationen und Lügen an diesem kalten Morgen enden. Als man ihr eröffnet, dass ihr Gnadengesuch vom Präsidenten abgelehnt wurde, bricht sie in Tränen aus. Vielleicht hatte sie bis zum Schluss gehofft, dem Tod zu entkommen. Die Behörden haben Vann eine letzte Mahlzeit angeboten, wie es Tradition ist. Doch die Zyanidhexe verweigert trotzig ihr letztes Mahl. Womöglich hatte sie keinen Appetit oder sie wird den Ausgang selbst bestimmen, so gut es eben geht. Kurz vor der Vollstreckung äußert Letan Vann einen letzten Wunsch. Man solle ihr die Augenbinde abnehmen, damit sie ein letztes Mal ihre Angehörigen und die Umgebung sehen kann. Ob diesen Wunsch angesprochen wird, ist nicht überliefert. Es wäre ungewöhnlich, doch vielleicht hat man ihr einen letzten Blick gewährt. Dann wird Letan Vann an den Pfahl gestellt. Das Exekutionskommando legt an. Einige Herzschläge später hallen Schüsse durch das Gelände. Letan Vann sackt tödlich getroffen zusammen. Die Frau, die mindestens 13 Menschen mit Gift ermordet, ist nun selbst tot, gerichtet durch das harte, aber rechtmäßige Urteil des vietnamesischen Gesetzes. So endet die Geschichte der Zyanidhexe, einer der berüchtigsten Serienkillerinnen Südostasiens. Ihr Fall hinterlässt in Vietnam eine schockierte Gesellschaft und einige lehren. Psychologen und Journalisten diskutieren bis heute, was Letan Vann zu diesen Taten trieb. Manche verweisen auf ihre instabile Biografie und Kindheit voller Konflikte. Vielleicht prägten die frühen Gewalterfahrungen und die Kälte in ihrem Wesen ihren Weg zur Mörderin. Andere, wie der amerikanische Kriminologe Michael Farrell, sehen in Wann vor allem eine durch Habgier motivierte Giftmörderin, die bewusst über Provinzgrenzen hinweg tötete, um Ermittlungen zu erschweren. Sicher ist, Wann tötete nicht aus Leidenschaft oder Wahnsinn im klassischen Sinne, sie tötete aus Berechnung für Geld, Hab und Gut. Sie nutzt das Grundvertrauen ihrer Mitmenschen schamlos aus, indem sie freundliche Einladungen inszenierte und dann zur Mörderin wurde, wenn ihr Opfer nichts ahnte. Dieser Fall war ein Weckruf für die vietnamesische Polizei und Öffentlichkeit. Die Behörden verbesserten anschließend die Überwachung von Giftkäufen und forensischen Methoden. Und man mahnt seitdem die Bürger zur Vorsicht, wenn Fremde sie unerwartet zu essen oder zu trinken einladen. Le Tan Van, die Zyanid-Hexe, wird in Vietnam unvergessen bleiben. Ihre Taten, geprägt von Täuschung und tödlichem Gift, haben ihr einen Platz in den dunklen Annalen der Kriminalgeschichte gesichert. Was das Leben einer rebellischen jungen Frau begann, endete als grausames Kapitel über Serienmorde, Habgier und Gerechtigkeit. Der Fall der Zyanid-Hexe zeigt eindringlich, dass selbst hinter der freundlichsten Fassade das Böse lauern kann. Und das, liebe Shaki, war die Zyanid-Hexe von Vietnam.
Macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, ja, weil die jetzt nicht so wirkt, als wäre sie so extrem psychisch krank gewesen. Also die war schon krank, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Die ist halt so herumgelaufen und wenn sie jemand genervt hat oder wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat oder sie ein bisschen Geld gebraucht hat, dann...
Oder ein Motorrad,
dann ja, ein bisschen... Zyanid hier, Zyanid da und erledigt.
Ja, und ich bin mir bewusst, dass es irgendwo kranke Menschen da draußen gibt. Aber in meisten Fällen ist es ja entweder jemand aus deinem nähesten Umfeld, mit wo dir eh schon auffällt, so der ist nicht ganz sauber oder der ist bereit zu Gewalttaten oder sowas. Oder halt so, ja, Fremde auf der Straße in creepy Gassen oder sowas, aber nicht jemand, weil die hat ja auch einen Bekannten, die treffen sich spontan auf der Straße, die beginnen zu quatschen und ja, lass uns einen Kaffee trinken gehen und dann tötet die ihn einfach.
Ja, eben auch diese Spontaneität ihrerseits, also warum? Also ich check's nicht, die musste sich ja wirklich in diesem Moment gedacht haben, so ja, ich glaube, ich bringe den jetzt auch um, weil vielleicht bringt mir das was. Und wenn nicht, dann ja, auch egal eigentlich.
Dann ist es nicht schad drum, aber kann passieren. So.
Ja, ich sag, ja, hey. So wirkt es echt.
Ja, wirklich. Also ich glaube, in meinem Kopf war so, die wenigste Gefahr geht irgendwie so von Bekannten aus, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat.
Ja.
Denen vertraue ich irgendwo, wir kennen uns, wir mögen uns, aber er oder sie hätte keinen Grund, mir irgendwas zu tun.
Ja, weil es wäre ja was anderes gewesen, hätte sie ihn irgendwie angerufen und hätte das alles geplant. Also so, hey, lass uns da nächsten Dienstag um die Uhrzeit hier und hier oder hier treffen. Dann hätte sie das irgendwie planen können, dann wäre es für mich doch irgendwie ein bisschen logischer, aber so, ja, irgendwie komplett.
Zu spontan.
Eine ganz andere Form von Irre.
Ja, einfach crazy.
Ja.
Ja, dann war es das für heute. Lasst uns gern Kommentare da oder Nachrichten, wenn ihr Kommentare zu dem Fall habt. Oder Gedanken zu dem Fall. Folgt uns auf Instagram und TikTok und YouTube. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.